Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend zu unserem Auditorium Kloster Stiepel, heute zum Thema Caritas und Caritas, also dasselbe Wort, aber offensichtlich kann man doch die Dinge sehr unterschiedlich verstehen. Und lauter, gerne. Das macht der Pater Jakobus.
Nee, du musst ein bisschen lauter sprechen.
Ich muss lauter sprechen, okay. Mikrofon. Ja, dazu eingeladen, was wir heute unter Caritas verstehen können. Als Christen auf einem großen Markt der Möglichkeiten, auch des Pflegeangebotes. Darum wollen wir uns heute Abend kümmern. Wir haben dazu eingeladen, den uns, glaube ich, allzeit bekannten Dr. Martin Patzek, Dozent für Caritaswissenschaften aus Hattingen, auch lange Jahre an leitende Stelle in der Caritas engagiert, auch lange Pfarrer hier in Bochum. Ich denke, ich muss ihn nicht weiter vorstellen. Ja, was tun, wie tun, wie können wir als Christen uns dem Problem zum Beispiel auch der alternden Gesellschaft widmen? Mit welchem Engagement, mit welchen Leitbildern gehen wir an diese große Aufgabe der Kirche heran? Dem wollen wir uns heute Abend ein Stück annähern. Ich darf Sie bitten, Herr Dr. Patzek.
Ich komme auch, hat der Klavierspieler gesagt, als wir miteinander telefonierten. Er kommt auch in dem Vortrag des Abends vor. Er ist einer unserer Diakone, die ich mit ausgebildet habe. Er wird das, was ich Ihnen erzähle, schon kennen aus der Ausbildung. Die Caritas und die Caritas. Ich freue mich, dass am Anfang und gleich in der Mitte Frank Kübacher Ihnen es etwas einfacher macht, dass Sie es mit mir nicht zu langweilig finden. Sie sehen, was Pater Placidus zu erklären versuchte, dass die beiden Begriffe unterschiedlich geschrieben sind. Und Sie werden gleich erfahren, was es mit der Caritas, mit dem kleinen C auf sich hat und auch mit der organisierten Caritas, mit dem großen C. In der Ausbildung seit 12 Jahren tue ich dies im Diakoneninstitut in Köln für die zukünftigen Diakone unseres Bistums, des Erzbistums Köln und des Bistums Aachen. Wir haben dort gesagt, das ist die organische Caritas mit dem kleinen C und die organisierte mit dem großen C. Heute stelle ich das Wort der deutschen Bischöfe berufen zur Caritas, besonders zur Caritas mit dem kleinen C und die Zukunft der Pflege im Alter in den Mittelpunkt. Ich musste jeweils für das Pastoralblatt vieler deutscher Erzdiözesen und Diözesen beschreiben. Ich bin da so etwas wie der Ghostwriter zum Stichwort Caritas. Und für dieses Thema brauchen wir einen bestimmten Zeitspiegel. Das Ganze ist ein theologischer Vortrag, kein pflegewissenschaftlicher, den haben wir schon gehabt hier im Auditorium, sodass für unsere Kirche, was Papst und Bischöfe zu diesem Thema sagen, wichtig ist. Eigentlich müsste man noch früher ansetzen, beim Konzil und bei der doch so weitgehend vergessenen deutschen Synode, der westlichen Synode und erst recht der aus Mitteldeutschland. Benedikt der 16. hat uns in der Caritas einen großen Gefallen getan mit seiner Antrittsenzyklika. Ich habe gerade noch mal eben nachgelesen. Frank Kübacher wird später noch einmal improvisieren über Ubi Caritas et Amor Deus Ibi Est aus dem ersten Johannesbrief. Es lohnte sich, einen ganzen Abend darüber nachzudenken, warum, dann sehr schön vertont von Taizé, Sie wissen das, das Wort Amor noch mit hinzugenommen wurde. Bei Johannes, auch im lateinischen Text, ich habe noch mal eben nachgeguckt, steht Charitas mit CH. Guckt man im alten Stohwasser im lateinischen Lexikon nach, gibt es das Wort gar nicht, es ist Kirchenlatein. Aber es gleicht sich an das Wort Charis aus dem Griechischen. Und wir übersetzen ja auch und singen es auch sehr gerne, wo Güte und Liebe ist, da wohnt Gott. Die Antrittsenzyklika Benedikt des 16. Interessant, dass er an Bischöfe schreibt, wissen wir, an Priester, an Diakone, an Gott geweihte Personen. Aber bewusst ist diese Antrittsenzyklika an alle Christgläubigen gerichtet. Man darf bei der Antrittsenzyklika hinzunehmen, anderthalb Jahre später, das apostolische Schreiben nach der Bischofssynode in Rom, Sacramentum Caritatis, Sakrament der Liebe. Hier deutlich nochmal ausgedrückt auch an die christgläubigen Laien. Und wir sehen den Zusammenhang dieser Caritas kleingeschrieben mit der Eucharistie als Quelle und Höhepunkt von Leben und Sendung der Kirche. Benedikt der 16. hat es nicht dabei bewenden lassen, seine Antrittsenzyklika zu schreiben über Deus Caritas Est, sondern er hat einige Jahre später als Reaktion auf die Finanzkrise in der Welt die Enzyklika Caritas in Veritate geschrieben, ganz bewusst eine Sozialenzyklika. Diese Texte sind auch die Grundlage für mich, aber erst recht für das Schreiben der deutschen Bischöfe. Sein zweites Stichwort nur, damit wir uns in diesem Zeitspiegel ein wenig auskennen, ging zum Stichwort Hoffnung, spe salvi. Wiederum an alle Christgläubigen. Und vom 13. März an 2013 mit Papst Franziskus, der schon im Juni seine Enzyklika herausbrachte, wo es in der Presse hieß, die ist vierhändig geschrieben. Er hat weite Teile von seinem Vorgänger übernommen. Und das fehlende dritte Glaubensstück, den Glauben, auch mit seinen Marginalien versehen. Im Moment bin ich dabei, das zu lesen und einfach mal zu schauen, was ist Papst Franziskus, der ja nun mit vielerlei Dingen von sich reden macht. Ich habe am Samstag diese 4 Stunden auf dem Petersplatz im Fernsehen gesehen. Das war schon bewegend. Und es scheint ja schon erste Früchte zu treiben, dass verhandelt wird, ob nicht doch ein Krieg mit Syrien vermeidbar ist. Da hinein also diese Papiere, die ich mit Ihnen besprechen will, und zwar auf der Grundlage Kirche als Lebensvollzug, als verbandliches Engagement im Blick auf die Caritas. Man muss wissen, dass das Leitbild des Deutschen Caritasverbandes 1997 erstellt wurde. Ich war damals noch für die Caritas-Konferenzen Deutschlands bundesweit geistlicher Begleiter und habe da kräftig mitgeschrieben. Die Bischöfe haben dann aber als ihre Entgegnung ihr eigenes Papier gemacht. Und dann sind wir bei dem, worum es gleich im ersten Teil heute Abend geht. Als Reaktion auf die Anwendung von Deus Caritas est. Und 2011, die Zukunft der Pflege im Alter, ein Beitrag der katholischen Kirche. Dass das Ganze einen sehr aktuellen Bezug hat, habe ich mir heute noch ausdrucken lassen. Da heißt es im Netz, am vergangenen Samstag haben Angehörige der Pflegeberufe in Berlin für die Zukunft ihrer Profession und für eine Pflegereform direkt nach der Bundestagswahl demonstriert. Wir Pflegenden, Zitat, sind am Limit, wir sind nicht länger bereit, uns mit leeren Versprechungen und Symbolpolitik hinhalten zu lassen. So wirkt Theologie auch Worte des Papstes und der Bischöfe immer in die Politik. Wir merken das jetzt gleich an den einzelnen Inhalten, etwa von Berufen zur Caritas. Blättert man dieses Papier durch, stößt man auf den gleichnamigen Epilog. Wie ein Schlüssel schließt er das Schreiben der deutschen Bischöfe auf. Hier wird nicht nur die universale Berufung aller Getauften und letztlich aller Menschen zur Caritas kleingeschrieben wiederholt, sondern auf das bekannte, leider hier leicht gekürzte Zitat des Jesuitenpaters Alfred Delp verwiesen. Ich habe das Buch greifbar zu Hause. Im Angesicht des Todes schreibt er zwischen Verhaftung und Hinrichtung 1944-45 über das Schicksal der Kirchen. Ich hoffe, wir müssen mal, ja genau, danke. Es wird ankommen auf die Rückkehr der Kirchen in die Diakonie, in den Dienst des physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie kranken Menschen. Ich komme später nochmal auf dieses Zitat. Denn wer dieses Buch zur Hand nimmt, entdeckt weitere höchst aktuelle Aussagen über die christlichen Kirchen. Für den gesamten Inhalt berufen zur Caritas wird zwischen dem universalen christlichen Auftrag zur Nächstenliebe, griechisch Agape, lateinisch Caritas, früher mal Charitas von Charis, und dessen Ausdruck in den spontanen und organisierten kirchlichen Formen des karitativen Tuns, zum Beispiel in Gemeinde und Verband, Caritas großgeschrieben, unterschieden. Theologische Klärung als Anmerkung zum ersten Kapitel, Gott ist die Liebe. Die deutschen Bischöfe beschreiben treffend die Formen des karitativen Tun, also der weitgehend organisierten Caritas. Zitat, Sie nehmen mit Freude wahr, wie viele Menschen aller Schichten und Milieus, vergleiche unsere Sinusstudien, von Kindern angefangen bis zu Hochbetagten, auf ihre persönliche Weise die Berufung zur tätigen Liebe umsetzen. Sei dies freiwillig und ehrenamtlich, ist noch ein Unterschied, haupt- oder nebenberuflich, in spontanen Hilfsaktionen und Initiativen, in konkreten Projekten, in regelmäßigen und dauerhaften Dienste für andere. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sieht die Grundlage des Bischofswortes in der Enzyklika Caritas in Veritate. Denn sie sieht den Kern des karitativen Auftrages Gottes durch Jesus Christus an seine Kirche in der Berufung jedes Christen zur Caritas. Zitat, sie gründet in der umfassenden Liebe Gottes zu den Menschen, die Menschen dazu drängt, diese Liebe zu erwidern und weiterzugeben. So lautet seine einführende Frage, was bedeutet diese zentrale Botschaft von Papst Benedikt, die er in seiner ersten programmatischen Enzyklika über die christliche Liebe gerichtet hat, konkret für das Leben der Kirche und der Christen in Deutschland? Wer also berufen zur Caritas liest, findet Deus Caritas Est und Caritas in Veritate angewendet, nicht zu vergessen auch die sozialen Implikationen des nachsynodalen Schreibens Sacramentum Caritatis. Diese Frage gehen wir jetzt nach in einer überschaubaren Zeit. Immerhin ist es 10 Jahre nach dem Wort der deutschen Bischöfe Caritas als Lebensvollzug der Kirche. Und es geht um neue Orientierungen und Impulse für das karitative Handeln. Zitat Deutsche Bischofskonferenz. Ich gucke jetzt ein bisschen auf die Kirchenpresse und die Presse und habe sie schon mit einem schmückenden Beiwort versehen. Mediales Desaster. Der Text beschreibt in einem einleitenden Kapitel die aktuelle Situation der deutschen Caritas. Den zentralen Teil des Impulsdokumentes stellt ein Kapitel über theologische Vertiefungen und Anregungen dar. Es folgen charakteristische Aspekte des sozial-karitativen Handelns. Die katholische Nachrichtenagentur sieht deutlich die Sorge der Bischöfe um das katholische Profil der Caritas. Etwas, das uns in all unseren Diensten und Einrichtungen sehr bewegt. Caritas-Präsident Peter Neor vom Deutschen Caritas-Verband sieht in Berufen zur Caritas eine Mahnung für soziale Gerechtigkeit und Solidarität mit den Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen und nicht den Produktivitätszielen einer globalen Gesellschaft entsprechen. Interessant war, ich gucke mir also bei solchen Papieren immer den Pressespiegel der ersten Tage an, nach der Veröffentlichung. Da schreibt der Vorsitzende des Caritas-Rates der Diözese Osnabrück, Diakon Gerrit Schulte, und warnt vor einem lautlosen und folgenlosen Verschwinden des Bischofspapiers. Im Grunde ist es so geschehen bis zu heute. Das wertvolle Schreiben sei medial offenbar im Schnee stecken geblieben. Damals gab es viel Schnee zu der Zeit. Schulte warnt davor, dass die notwendige Debatte jetzt ausbleiben könnte. Das Bischofswort werfe zahlreiche wichtige Fragen für die Zukunft von Caritas und Kirche in Deutschland auf. Diese Anregungen müssten aber in den Diözesen, Gemeinden und Verbänden tatsächlich aufgenommen werden und konkrete alltagstaugliche Folgen haben. Das Gleiche beim Zukunftsprojekt unseres Bistums. Der DCV Paderborn mit dem Diözesan-Caritas-Direktor spricht davon, interessant zu hören, das Thema Berufung wird den Verband in Zukunft intensiv beschäftigen. Er verweist auf die Zwischenbilanz Perspektive 2014, das ist so ähnlich wie bei uns das Zukunftsprojekt in Essen im Erzbistum Paderborn. Zitat, es wird in den nächsten Jahren darum gehen, die Vielfalt der Berufungen im Volk Gottes zu stärken, und all das zu intensivieren, was diese Berufungen gefördert hatte. Der Erzbischof von Paderborn, Hans-Josef Becker, betont, das war in der Vergangenheit nicht immer so. Viele Mitarbeitende hätten bisweilen unter dem Image innerkirchlicher Nachrangigkeit gelitten, beziehungsweise ihren Dienst auch eher als reine Berufsausübung erlebt. Nun gilt ihnen das Verständnis der Berufung im karitativen Dienst neu aufzuschließen und zu interpretieren. Ich versuche dann immer, wenn ich zum Beispiel für das Pastoralblatt schreibe, eine Lesehilfe zu geben, weil wir alle ja darunter leiden, so ein Papier nun auch nicht mit viel Muße von Anfang bis Ende durchzulesen, sondern vielleicht ein paar Hinweise brauchen, wo die, wie sagen wir heute, Knackpunkte sind. Das erste Kapitel beschreibt die Caritas als einen Schatz der Kirche. Er ist ein wesentlicher Aspekt der Sendung, hier auch übersetzt Mission. Darüber kann man auch lange nachdenken, wenn wir den Begriff Mission im kirchengeschichtlichen Leben betrachten. Caritas, wesentlicher Aspekt der Mission, der Kirche zu allen Menschen, Gruppen und Völkern. Und dann kommt nicht nur das übliche Konzilszitat, der Anfang der Pastoralkonstitution, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, sondern es wird auch mit Deus Caritas est 32, die Kirche als ein Ort der gegenseitigen Hilfe und zugleich ein Ort der Dienstbereitschaft für alle der Hilfebedürftigen, auch wenn diese nicht zur Kirche gehören, beschrieben. Und dann geht es um den dreifachen Auftrag der Kirche, die Verkündigung von Gottes Wort, die Feier der Sakramente, der Dienst der Liebe. Also Kerygma, Martyria, Verkündigung, Diakonia, Dienst der Liebe und Liturgia, vom Papst übersetzt, Feier der Sakramente. Ich habe dann nochmal, das tut man bei uns dann in den einschlägigen theologischen Lexikas nachgelesen, weil Liturgia für mich immer bisher Liturgie war, in der Hochform Eucharistie. Nein, Liturgia meint tatsächlich innerhalb von Kirche alle Sakramente. Das wird ebenso zitiert wie auch die Nächstenliebe als ein Ort der Gottesbegegnung. Ich sage mal meine Worte. Wo Caritas draufsteht, ist Caritas nur dann wirklich drin, wenn die Verkündigung von Gottes Wort und die Feier der Sakramente den Dienst der Liebe umfassen. Ich sage es mal andersrum, wenn der Dienst der Liebe zur Verkündigung von Gottes Wort mit oder ohne Worte und zur Feier der Sakramente führt. Danach würde ich bemessen, in welches Haus ich gehe, wenn ich älter werde. Danach würde ich auch bemessen, mit der nötigen Fachlichkeit selbstverständlich, in welches Krankenhaus ich gehe oder auch welche andere Dienstleistung ich in Anspruch nehme. Das zweite Kapitel, die Situation der Caritas. Jetzt wird es etwas praktischer. Die Bischöfe sehen die sich wandelnde Gesellschaft und schreiben ihr Wort Caritas als Lebensvollzug der Kirche und als verbandliches Engagement in Kirche und Gesellschaft fort. Zu diesen Entwicklungen zählen die Fortschreibung neben diesem Bischofswort in der Differenzierung, Pluralisierung und Ökonomisierung der Lebenswelten, in den sozioökonomischen Milieubildungen, in der Individualisierung und Säkularisierung, in dem Wandel der Institutionen und der Werte. Und hinzu kommen die schwerwiegenden demografischen Veränderungen, die dramatischen Entwicklungen in der weltweiten Wirtschaft infolge der Finanzmarktkrise mit ihren Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte und die Verschärfung der Arbeitsprobleme, der globale Klimawandel, schwere Umweltzerstörungen und Migrationsprozesse infolge von Armut und gewaltsamen Konflikten, also eine Beschreibung unserer Zeit. Damit übernehmen Sie die Einschätzung von Benedikt XVI. Aus der Sozialenzyklika. Stolz beschreiben die Bischöfe das Netz der Caritas als ein Netzwerk der helfenden Hände in unserer Gesellschaft. Dazu gehören sowohl vielfältige Initiativen im unmittelbaren Nahbereich des täglichen Lebens, angefangen in Ehe, Familie und Nachbarschaft. Knoten der Caritas, Zitat, werden auch geknüpft in Selbsthilfegruppen, im ehrenamtlichen Ansatz füreinander und für die eine Welt, auf privater und organisierter Ebene, in Initiativen der Kirchengemeinden und neuen Seelsorgestrukturen, in Ordensgemeinschaft und geistlichen Bewegungen und besonders auch in unserer verbandlich strukturierten Caritas. Mit dem Stand vom Ende 2006 werden in diesem Papier die zahlreichen katholischen sozialen Dienste und Einrichtungen in den Arbeitsfeldern Gesundheitshilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe, Altenhilfe, Behindertenhilfe, in weiteren sozialen Hilfen und offenen Diensten sowie in der Aus- und Fortbildung beschrieben. Der fruchtbare Boden gelebte Caritas wird von den Bischöfen deutlich gemacht, vor allem, jetzt finden Sie sich wieder, in Caritas-Ausschüssen und Caritas-Konferenzen und Gruppen als Brückenfunktion zwischen Gemeinde und verbandlichen Diensten. Zitat, dies wird umso besser gelingen, je mehr auch die Priester und Diakone, Pastoral- und Gemeindereferentinnen und Referenten Caritas, kleingeschrieben, als gemeinsamen Auftrag im Herzen der Kirche begreifen und fördern. Die theologische und sozialethische Reflexion und Inspiration in der Caritas umfasst nicht nur Initiativen zur Profilierung geistlicher Begleitung und Intensivierung theologischer Bildung im Raum der Caritas. Besonders erwähnt wird auch der Dienst der ständigen Diakone mit einem besonderen karitativen Profil. Zitat, der Diakon kann in hervorragender Weise zur lebendigen Einheit von Liebesdienst, Verkündigung und Eucharistie beitragen. Ich habe hinzugefügt, was das mit dem neuen Motto Proprio, Benedikt der 16. September 2009, Motto Proprio heißt selbst veranlasst aus eigener Bewegung, namens Omnium in Mentem für unsere ständigen Diakone bedeutet, bleibt abzuwarten. Darin werden die Diakone befähigt, dem Volk Gottes in der Diakonie der Liturgie, des Wortes und der Caritas zu dienen. Damit haben die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens in der Person Christi angeblich nur die Bischöfe und Priester. Da könnte man jetzt auch noch lange drüber diskutieren. Angemahnt wird die Einheit statt der Fragmentierungen der kirchlichen Wesensvollzüge. Die Bischöfe sehen Brüche in pastoralen Strukturen und theologischen Meinungen in Form der Verkündigung und der Feier der Sakramente, Zitat, welche eine wirksam organisierte Caritas nicht als kirchlichen Wesensauftrag, sondern nur als uneigentliche kirchliche Aktivität in dessen Vorfeld sehen. Das konkrete Liebeshandeln wird aus den Gemeinden so ausgelagert und delegiert, Zitat Bischöfe immer noch, als sei Caritas nur mehr Sache von Verband und beruflichen Experten. Aber Caritas ist Kirche. Die Impulse aus der Enzyklika, ich nenne sie in Stichworten, in einem früheren Aufsatz beschrieben. Die Bischöfe kennzeichnen die Impulse in der Berufung der ganzen Kirche zur Caritas, in der Liebe des dreieinigen Gottes und in der organisierten Caritas als Dienst der Kirche. Die berufliche Kompetenz des Helfenden kommt ebenso in den Blick wie die Förderung der Herzensbildung. Wir haben mal einen ganzen Tag hier in Stiepel verbracht mit Pflegekräften, mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern unserer Dienste und Einrichtungen zu diesem Stichwort. Die Unabhängigkeit von Parteien, Ideologien oder politischen Interessen wird betont, wie auch die missionarische Dimension von Caritas. Mit dem Blick auf das spezifische Profil der Caritas als Anwältin der Benachteiligten, als Solidaritätsstifterin und als Erbringerin sozialer Dienstleistungen bleibt die Verantwortung der Kirche auf allen Ebenen, angefangen von Pfarreien über die Teilkirche bis zur Universalkirche als Forderung. Das wird dann so konkret, dass man durchaus auch im Bistum überlegen muss, wie viel der Kirchensteuern fließen in die Caritas. 10% sind festgelegt, Es blieb noch etwas übrig, es wurden 15. Das reicht natürlich für die nicht durch öffentliche Kostenträger finanzierten Dienste und Einrichtungen, besonders im ambulanten Bereich, hinten und vorne nicht. Wenn das hier so steht, ist das sicher auch einzufordern. Das vierte Kapitel sind theologische Vertiefungen und Anregungen für den universalen christlichen Auftrag und dessen Ausdruck in den spontanen und organisierten kirchlichen Formen, zum Beispiel auch in Gemeinde und Verband. Bischöfe verweisen darauf, im karitativen Engagement Gott zu begegnen. Im Geringsten begegnen wir Jesus selbst und in Jesus begegnen wir Gott. Mit Benedikt dem 16. erinnern Sie an meinen Namenspatron Martin von Tours, dass die Helfenden ihre Begegnungen mit den Notleidenden und ihre Erfahrungen im Helfen zumindest im Nachhinein mit Jesus Christus in Verbindung bringen können. Sie sprechen von einer Mystik des offenen Blicks und damit der unbedingten Wahrnehmungspflicht für die Lage der anderen, für die Situation, in der sich der Mensch befindet, der gemäß dem Evangelium unser Nächster ist. Das wehrt auch der Gefahr, wie der Priester, nicht zu leugnen, und der Levit am Nächsten vorübergehen. Blind zu werden für die Not des Nächsten und taub für das Wort Gottes. Die vielleicht schon vergessenen Perspektiven von Deus Caritas Est und Sacramentum Caritatis betonen dann die Konsequenz der Eucharistie als Kraftquelle für Caritas und soziales Engagement. Interessant, dass mit den Ostkirchen die Bischöfe die Caritas bezeichnen als die Liturgie nach der Liturgie. Wir begrüßen, Zitat, unterstützen es sehr, wenn in den Gemeinden, in der Verkündigung, in der Bildungsarbeit und im Gottesdienst in geeigneter Weise die vielfältigen Erfahrungen von Frauen und Männern, die sich in der Caritas engagieren, zu Worte kommen und als Zeugnis eingebracht werden. Noch einmal, dabei können besonders die Diakone helfen. Die Berufung zur Caritas und das missionarische Handeln der Kirche greift nicht nur zurück auf die Erfahrung, dass die Liebe mehr wird, wenn man sie verschenkt, sondern gipfelt in dem Satz, ohne Caritas keine frohe Botschaft. Es geht darum, einfach die Liebe reden zu lassen, um den Nächsten in Not oder Bedrängnis zu helfen und das Herz liebend zuzuwenden, nicht um Notsituationen dafür auszunutzen, neue Christen zu gewinnen. Zitat, der Christ weiß, Benedikt der 16., wann es Zeit ist, von Gott zu reden und wann es recht ist, von ihm zu schweigen und nur einfach die Liebe reden zu lassen. Fünfte Kapitel, charakteristische Aspekte sozial-karitativen Handelns. Es geht hier um die Spiritualität und das Gebet. Die Berufung zur Caritas in der Beanspruchung durch den Andern, die Erfahrungen im Engagement und die eigene Bedürftigkeit gilt es geistlich zu erkennen. Den Bischöfen geht es für die Helfenden um die Ermutigung, für die spirituelle Dimension ihres Tuns offen zu sein und ihre Erfahrung in der Begegnung mit dem Nächsten in geeigneter Weise im Licht des Glaubens zu deuten und zu vertiefen. Wenn es stimmt, dass Helfende nicht immer nur geben können, sondern auch empfangen und auftanken müssen, geht es um Anerkennen, Achtsamkeit und Zuwendung. Die Bischöfe wünschen sich eine vom Geist gelebter Caritas durchdrungene Atmosphäre und erfahrene solidarische Gemeinschaft in unseren Gemeinden oder auch pastoralen Räumen, an der womöglich besonders die ständigen Diakone mitwirken. Das methodisch richtige Handeln, die zwischenmenschliche Beziehung und der Kontakt mit der Persönlichkeit des Handelns und seiner ganzen Wertewelt sind die drei Ebenen des Liebeshandelns. Die Berufung zur Caritas schließt alle drei Ebenen ein. Die Achtsamkeit für sich und den anderen blickt sowohl auf die unausweichliche Herausforderung der Sinnfrage als auch auf den Segen und die Not des Gebetes. Es lohnt sich nicht nur, über die christliche Spiritualität als Wandlungsprozess zu lesen, sondern sie als lebendig gläubigen Umgang mit der Wirklichkeit zu praktizieren. Gebet, das zur liebenden Tat wird. Die Bischöfe, die Verantwortlichen in der verbandlichen Caritas und in der Seelsorge unserer Diözesen und Gemeinden, bitten wir, unsere Anliegen nach Möglichkeit in Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aufzunehmen und geeignete Angebote zur geistlichen Grundlegung und Vertiefung für die Stärkung aller zu entwickeln, die in der Caritas unserer Kirche mitwirken. Seit 7 Jahren haben wir hier, jetzt heißen sie Oasentage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in helfenden Berufungen. Wir haben sicher schon 1.500 hier. Heute Morgen war gerade noch ein Treffen in Stiepel gehabt an diesem Ort mit der dafür nötigen Atmosphäre. Das war das erste Papier. Ich tue das in Auszügen nur, dazu natürlich meine Fragen. Es ist jetzt nicht sinnvoll, ein Papier zu lesen, so zu nehmen, wie es ist, sondern auch anzuwenden und dann natürlich auch anzufragen. Ist dieses Papier wieder ein neuer Versuch, Caritas von Caritas zu unterscheiden? Die Wesensäußerung des Organismus christlicher Kirche katholischer Prägung bewusst zu machen? Deus Caritas est, Gott ist Caritas. Und erst in diesem Bewusstsein der Verband, der Dienst, die Einrichtung? Wissen das die leitenden Mitarbeiterinnen in der Caritas? Kennen sie den Zusammenhang ihrer Arbeit mit der Verkündigung von Gottes Wort und der Feiersakramente? Knüpfen sie ihre Knoten im Netz der Pfarrei mit ihren Gemeinden? Wir haben zum Beispiel in den Häusern etwa einer Stiftung, wo ich mitmache, jeweils eine Seelsorgerin ausbilden lassen, weil Priester uns nicht mehr zur Verfügung standen, auch nicht Diakone. Und da geht es um die Verknüpfung mit der Pfarrei und ihren Gemeinden. Das geschieht sehr unterschiedlich. Wir bleiben allerdings dran, aber wir haben uns auf diese Art und Weise geholfen, wie man auch immer diese Mitarbeiterin nennt. Einige wehren sich dagegen, dass es eine Seelsorgerin ist, Mitarbeiterin in der Seelsorge. Andere, die pastoralen Berufe von Religionspädagogik, Diplomtheologie bis zu den Diakonen, gucken natürlich, was sind das für Leute, die mit wenigen Kursen ausgebildet werden. Aber uns helfen diese Pflegekräfte sehr, indem sie die Verbindung zwischen dem Haus und der Pfarrei halten, indem sie selber auch Gottesdienste halten können, da wo Priester nicht mehr zur Verfügung stehen, indem besonders die Sterbebegleitung auch im Netz der Hospizbewegung geschehen kann. Wir sind sehr dankbar dafür, dass auf der Grundlage auch einer Ausbildung in Pflege oder Sozialarbeit diese seelsorgliche Ausbildung möglich ist. Ich habe Ihnen jetzt aus dem Angesicht des Todes von Alfred Delp noch einen Abschnitt hinzugefügt und ich bitte ihn mal mit offenen Ohren zu hören. Immerhin 1944-45. Alfred Delp schreibt: Wir sind trotz aller Richtigkeit und Rechtgläubigkeit an einem toten Punkt. Die christliche Idee ist keine der führenden und gestaltenden Ideen dieses Jahrhunderts. Immer noch liegt der ausgeplünderte Mensch am Wege. Soll der Fremdling ihn noch einmal aufheben? Man muss, glaube ich, den Satz sehr ernst nehmen, was gegenwärtig die Kirche beunruhigt und bedrängt, ist der Mensch. Der Mensch außen, zu dem wir keinen Weg mehr haben und der uns nicht mehr glaubt. Denken Sie an das Stichwort Missbrauch in unserer Kirche. Und der Mensch innen, der sich selbst nicht glaubt, weil er zu wenig Liebe erlebt und gelebt hat, Man soll deshalb keine großen Reformreden halten und keine großen Reformprogramme entwerfen, sondern sich an die Bildung der christlichen Personalität begeben und zugleich sich rüsten, der ungeheuren Not des Menschen helfend und heilend zu begegnen. Der Bischof, das mit seinem ganzen Zukunftsprojekt wohl mal bedacht hat. Noch eine Frage von mir zu diesem Papier. Wie kann Berufen zur Caritas die Anliegen der Antrittsenzyklika und der Sozialenzyklika vermitteln? Wir begeistern wir zunächst die Verantwortlichen in der Aus- und Fort- und Weiterbildung der Caritas, diese Anlagen und Anliegen aufzugreifen. Welche Professionen sind hier die Zielgruppe? Mehrere Male wird das karitative Profil der ständigen Diakone in den Blick genommen. Er ist Sozialpädagoge von Hause aus. Er hat dann die Ausbildung zum Diakon gemacht, ist dann zunächst in der Pfarrei St. Ludgerus in Essen-Werden gewesen und jetzt für zwei Krankenhäuser Krankenhausseelsorger. Eine ganz typische Karriere eigentlich. Ich bin froh, dass das so gelungen ist. Es ist ja immer der Wechsel auch vom Neben- ins Hauptamt. Wenn Sie zum Beispiel einen Beruf haben, wo Sie doppelt so viel verdienen, wie Sie als Diakon nachher kriegen, überlegen Sie sich das dreimal mit Familie und vielleicht kleinem Häuschen oder so. Aber das führt jetzt auch zu weit, da weiter zu sinnieren. Ich denke, es gibt noch viel mehr unter uns, die Diakone werden könnten. Und ich denke, mit dieser Überlegung des letzten Papstes wäre das auch noch anderen Menschen offen. Schon die Synode in Westdeutschland hat die Diakonin gefordert, das ist nie bis Rom gegangen oder wieder postwendend zurückgekommen. In dem letzten Artikel im Pastoralblatt habe ich das auch geschrieben, wo ich meine Arbeit mit den Diakonen mal zum Abschluss meiner Tätigkeit geschildert habe. Es gab kein Echo, was natürlich auch ein Echo ist. Interessant ist für mich der Zusammenhang von Caritas, Evangelisierung und Mission. Caritas als wesentlicher Aspekt der Mission der Kirche zu allen Menschen, Gruppen und Völkern zu bezeichnen, bezieht deutlich alle Menschen guten Willens mit ein. Die haben wir jetzt schon in unseren Diensten und Einrichtungen. Die christlichen, katholischer und evangelischer Herkunft, die muslimischen. Wir haben Menschen ohne Religion. Als die Wende war, bin ich noch durch die mitteldeutschen Diözesen der sogenannten neuen Bundesländer, die sie eigentlich gar nicht sind, gefahren und habe erfahren, dass wir unsere Dienste und Einrichtungen gar nicht mehr in der Leitung mit katholischen Christinnen und Christen besetzen konnten. Wir waren froh, wenn jemand da war, der überhaupt Christ war, sodass die Grundordnung des kirchlichen Dienstes auch jetzt nochmal in der Änderung ist. Betrachten wir tatsächlich den fruchtbaren Boden gelebter Caritas. Das sind einmal Ehrenamt und Freiwilligkeit, Caritas-Ausschüsse, Caritas-Konferenzen und Gruppen als Brückenfunktion. Weiter geht es darum, dass Priester, Diakone, Pastoralgemeindereferentinnen und Referenten Caritas als gemeinsamen Auftrag im Herzen der Kirche begreifen und fördern. Wie sieht denn sowohl die Wirklichkeit in Pfarrei und Gemeinde als auch in Verband, Dienst und Einrichtung denn wirklich aus? Die Chance der kooperativen Pastoral mehrerer Gemeinden einer Pfarrei rückt dabei nur langsam in den Blick. Dabei ist die lebensweltorientierte Sozialarbeit wenig hilfreich, solange sie alle Ressourcen gleich gültig einschätzt und womöglich noch die Pfarrei mit ihren Gemeinden als Defizit der freiwilligen Arbeit sieht, nach dem Motto, bald macht die Letzte das Licht aus. Unsere demografische Struktur ist uns bekannt. Das sogenannte alte Ehrenamt wird mit jungen Augen kritisch betrachtet. Tatsächlich gilt die Struktur der fast unbeschränkten Dauer des Ehrenamtes, der unter mancherlei Zwängen leidenden Freiwilligkeit und der häufig auch finanziellen Selbstbeteiligung in der ehrenamtlichen Arbeit nicht mehr. Projektorientierte, themenzentrierte, ja oft außerkirchliche soziale Dienste bis hin zu freiwilligen Zentren sind entstanden. Ich war in einem seiner Krankenhäuser vor ein, zwei Tagen, weil einer unserer Leitenden dort liegt mit einer neuen Hüfte, geht auch ganz gut, und habe einfach dort im Prospektständer allein das Angebot von sicher 6, 7 Pflegediensten gefunden, wo derjenige, der sich das raussucht, gar nicht unterscheiden kann. Es ist die Diakonie, es ist die Caritas, in Essen sind es noch 2 Caritas-Pflegedienste, die dort arbeiten. Dort gibt es eine Pflegeagentur 24, die die polnischen Kräfte vermittelt. Ja, wie soll ich dann da auch unterscheiden mit den einzelnen Dingen? Dabei gibt es zahlreiche Freiwillige, nicht nur bei den pflegenden Angehörigen, die Bischöfe nennen sie ausdrücklich, oder nach dem Betreuungsgesetz, sondern auch im Dunstkreis der Hospizbewegung, bei den Armentafeln der Städte, allesamt kirchlich entstanden, im Blick auf Katastrophen und Krisen weltweit oder ökumenisch und interkulturell zusammen mit vielen Menschen guten Willens. Für alle gilt das Bischofswort. Zitat: Es ist uns wichtig, dass Sie durch unsere Gemeinden und Gemeinschaften möglichst Unterstützung, Anerkennung und Entlastung erfahren, in einem ganz praktischen, zwischenmenschlichen und geistlichen Netz helfender Hände. Ich lasse das mal mit meinen Anfragen hier. Und damit haben Sie die erste gute Hälfte schon geschafft. Die Zukunft der Pflege im Alter wird dann noch ein bisschen konkreter. Aber ich denke, ehe wir da ansetzen, gucken wir mal, ob das war's mit Ubi Caritas et Amor uns unser Diakon noch mal freuen. Googelt man, tun sie auch, ne? Die Zukunft der Pflege im Alter. Ich habe aber gemacht, als das Papier raus war. In 0,14 Sekunden habe ich 5.710.000 Ergebnisse gehabt. Eins der Themen. Ich so in die Runde gucke oder ich kann mich auch selber begucken, ist das genau die Frage. Bleib ich in dem großen Pfarrhaus im Blankenstein, weil es keinen Pfarrer mehr gibt, hat man mir das verpasst, aber es gibt auch noch Mitarbeiterinnen unten. Oder gehe ich meinetwegen in die Ludgeri-Stiftung, waren meine Eltern. Oder ins Josef-Altenheim. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Da kommt ein Telefonanruf. Haben Sie was zu tun mit dem Heim? Ja, habe ich gesagt. Wissen Sie, dass da ein Mensch verhungert und verdurstet? Nee, ich sage, weiß ich nicht. sagt, nun nennen Sie mal Ross und Reiter. Wer ist es denn? Woher wissen Sie das? Ja, will anonym bleiben. Dann muss man das ja auch sorgsam horchen. Er hatte von einem Mitarbeiter dieses Hauses gesagt bekommen, eine alte Dame bekommt nichts mehr zu essen und zu trinken. Die berühmte Sonde ist nicht gelegt. Die Pflegefachleute hier können damit schon besser umgehen als ich. Und dann habe ich gesagt, ich will mich gerne erkundigen, aber es könnte ja sein, dass eine Patientenverfügung vorliegt, wo ich nämlich ankreuzen kann, dass ich keine, wie wir immer so als Laien sagen, künstliche Ernährung haben will. Eigentlich war unter dem Strich das Problem, dass dieser Mitarbeiter mit diesem Wunsch der Bewohnerin nicht umgehen konnte. Dass wir also, Frau Hanwig wird das wissen, auch unsere Mitarbeiterin, Frau Hanwig leitet die Ludgeri-Stiftung, wo vorher auch unser Diakon gearbeitet hat, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet werden müssen und darauf vorbereitet werden müssen, damit umzugehen. Es war also tatsächlich so, dass diese Frau im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte unterschrieben hatte, ich will nicht künstlich ernährt werden. Jetzt können Sie also noch auch kirchlich lange darüber nachsinnen. Es gibt auch römische Äußerungen, die sagen, es musste trotzdem tun, das halte ich aber für unmenschlich und gegen die Freiheit des Menschen. Aber ich kam ja eben nach der Frage der Zukunft der Pflege im Alter. Ich fahre vom Blankenstein nach Welper immer in einem neuen Haus vorbei, wo altengerechte Wohnungen gebaut werden. Jetzt habe ich gesehen, zwischen 185 und 350.000 kosten die Wohnungen. Die könnte ich mir aber schon gar nicht leisten. Nehmen Sie das andere. Servicewohnen bei der Theresia-Albers-Stiftung, komme ich nicht rein, weil ich zu viel verdiene. Welche Form soll es denn wohl sein? Wir gucken einfach mal, weil ich denke, dass die deutschen Bischöfe mit der Zukunft der Pflege im Alter diesem Papier von 2011 schon den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Ich entdecke beim Googlen, dass der Beitrag der katholischen Kirche, das war also unmittelbar nach der Präsentation, an erster Stelle steht. In der Zukunft sind Sie für die Pflege Ihrer Eltern verantwortlich, verheißt eine Anzeige auf der gleichen Internetseite. Eine andere verspricht 24 Stunden Pflege und Betreuung ab 1.490 Euro im eigenen Zuhause. Können wir bei Ihnen, Frau Hanwig, noch nicht für unterkommen für 1.490, ne? Hat auch den Grund, dass da drei Schichten arbeiten. Nicht die Hotelkosten sind das teure, sondern wir wollen ja auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernünftig besolden. Viva. Moderator Gregor Steinbrenner, Dreisat, stellt sogar Modelle jenseits von Altenheim und Pflegedienst vor. Das Fraunhofer im Hauszentrum in Duisburg zeigt, wie wir in Zukunft mit Hilfe intelligenter IT-Systeme selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben können. Das Projekt Jutta Just in Time Assistance, kein Scherz jetzt, ne? Stattet die gewohnte Umgebung mit Sensoren aus, die den Pflegebedarf des Bewohners ermitteln. In vier Wohngemeinschaften des Sozialwerkes St. Georg für Demenzkranke in Duisburg wird diese Technik bereits dem Praxistest für Menschen zwischen 60 und 90 Jahren unterzogen. Aber geht es denn allein um die technischen Hilfen? Ich meine, Treppen da nicht mehr hochkommen bis zum Schlafzimmer, gibt es vielleicht noch einen Aufzug? Ich natürlich falle oder infolge meines insulinpflichtigen Diabetes einen Unterzucker habe, guckt keiner nach mir. Wo ist vielleicht auch, nein, ich sag's nicht. Die alternde Gesellschaft als Herausforderung für die Kirche heißt der Studientag 2010. Gerade haben wir jetzt wieder eine Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vor uns in Fulda. Damals war sie in Freiburg. Professor Kruse, Direktor Institut Gerontologie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, betrachtete es als eine entscheidende Aufgabe von Gesellschaft, Kirche und Politik zu differenzierten Altersbildern beizutragen. Die Pflegebedürftigkeit vieler alter Menschen führe vor Augen, dass auch das Leben in gesundheitlichen Grenzsituationen einen Teil der menschlichen Existenz darstelle. Er regte einen Diskurs über die Menschenwürde an. Professor Isidor Baumgartner in Passau, christliche Gesellschaftslehre, Caritaswissenschaften, entwickelte ein christliches Altersbild und ging davon aus, dass die kirchliche Distanz auch in der älteren Generation zunehmen wird. Merken wir jetzt schon. Aus der karitativen Praxis berichtete der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Neher. Er erweiterte nicht nur das Altersbild und das biblische Bild vom Alter und plädierte für eine Kultur der Achtsamkeit in der soziale Netzwerke Belastungen mittragen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienste und Einrichtungen der Caritas arbeiten nämlich im Spannungsfeld von bedarfsgerechter Pflege und großem Wettbewerbsdruck. Er votierte für eine nachhaltige Reform der Pflegeversicherung, da kommen wir gleich noch drauf, auch was seit Anfang des Jahres sich getan hat. Die nüchterne Beschreibung der Situation in der Pflege mündete in seine Thesen: Leben teilen, Zuversicht schenken, Gott begegnen. Der Hintergrund für dieses Papier: Dr. Med, ich betone Dr. Med, Philipp Rösler, hat Anfang Dezember 2010 ein Jahr der Pflege 2011 angekündigt. Seine Reformbausteine waren die Verbesserung des Berufsbildes der Pflegekräfte und die Neugestaltung der Pflegebegutachtung. In unsere Häuser ein Lied von singen. In einem Haus habe ich gerade mitbekommen, dass zwei Bewohnerinnen mehr hat als Zimmer. Sind manchmal ganz froh, dann nehmen wir Gästezimmer dazu, dann geht das. Es darf aber nicht sein. Und eine unserer Mitarbeiterinnen hat dann an die Heimaufsicht telefoniert, die dann auf der Matte stand. Ja, und dann können Sie sich denken, wie es weitergeht. Seine Reformbausteine. 1995 wurde nach der Unfall-, Renten- und Kranken- und Arbeitslosenversicherung die gesetzliche Pflichtversicherung als fünfte gesetzliche Versicherung eingeführt. Sie erinnern sich vielleicht. Grund war die wachsende Überlastung der von den Kommunen zu tragenden Sozialhilfe mit den Kosten der Pflegepatienten. Wenn der künftige Pflegeaufwand und der Finanzierungsbedarf voraussehbar sind, soll im dritten Schritt eine kapitalgedeckte Komponente eingeführt werden, die die umlagefinanzierte Pflegeversicherung ergänzt. Sie soll nach der FATS verpflichtend individualisiert und generationengerecht ausgestaltet sein. So schrieben die Verhandlungsführer der schwarz-gelben Regierung in ihrem Koalitionsvertrag. Jetzt Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, kein Dr. Med, ein studierter Business Manager mit dem Schwerpunkt International Healthcare and Hospital Management, der das große Projekt bis zum Sommer auf den Weg bringen sollte. Bislang sind aber nur die Konturen zu erkennen, Verbesserung der Leistungen der Pflegeversicherung, Neubestimmung des Pflegebegriffs auch für Demenzkranke, Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten, für die Angehörigen von Pflegebedürftigen, Umstellung der Finanzierung. Das war also noch, bevor jetzt am Ende des Jahres das neue Gesetz beschlossen wurde, das aber auch langsam nur in der Umsetzung ist. Gewerkschaften und Opposition lehnten die Pläne ab. Sie plädieren für eine Bürgerversicherung Pflege. Der Demokratieforscher Raffel Hüsschen von Freiburg meint sogar, jeder könne ein Jahr Pflege aus eigener Tasche bezahlen. Mit einer solchen Karenzzeit könnte der Beitragssatz bis 2029 stabil bleiben. Also war das Ganze, Hintergrund hieß es ja, der richtige Zeitpunkt für das Wort der deutschen Bischöfe die Zukunft der Pflege im Alter. Die Frühjahrsvollversammlung 2011, erstmals in Paderborn, begann mit einem Bußakt. Sie haben es vielleicht gesehen im Eröffnungsgottesdienst. Sie stellte sich damit nicht nur dem Skandal sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in der katholischen Kirche, sondern realisierte den Maßnahmenkatalog der Vollversammlung in Freiburg 2010. In Paderborn wurde auch der Entwurf eines Wortes der deutschen Bischöfe mit dem Titel »Die Zukunft der Pflege im Alter« verabschiedet. Die Kommission der Deutschen Bischofskonferenz für karitative Fragen und für gesellschaftliche und soziale Fragen haben den Text erarbeitet, nachdem die Bischöfe beim Studientag sich damit beschäftigt hatten. Die schon bestehende Arbeitsgruppe hat die Kompetenz, das scheint mir wichtig, von Theologie, Pflegewissenschaft, Gerontologie, Sozialpolitik und Staatsrecht. Unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission, Weihbischof Uhl aus Freiburg, und der Federführung des Theologen und Sozialpädagogen Johannes Stücker, ich habe mit denen telefoniert, mich da informiert, erarbeiteten Wissenschaftler mit Vertretern des Deutschen Caritasverbandes und der großen Marienhaus GmbH Wald-Breitbach die Vorlage für die Bischöfe. Der Inhalt richtete sich vorrangig an die Verantwortlichen für die Organisation und Durchführung von Pflegeleistungen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz fasste bei der Pressekonferenz in Paderborn zusammen: Die Zukunft der Pflege im Alter stellt die zentralen Optionen des christlichen Menschenbildes dar und zeigt die Folgerungen daraus für die Pflege auf. Er beschreibt die Herausforderungen für die Pflege in gesellschaftlicher und demografischer Hinsicht, hebt die Würde und Begrenztheit des Lebens hervor und skizziert die Verantwortung von Staat, Pflegefachkräften, pflegenden Angehörigen und den Einzelnen selbst. Schließlich werden die Seelsorge im Bereich der Pflege und der Beitrag der Kirche zur Förderung dieses Bereiches angesprochen. Die Bischöfe schreiben nicht nur den politisch Verantwortlichen oder auch den Pflegeeinrichtungen ins Stammbuch. Sie verstehen das Phänomen einer alternden Gesellschaft auch als eine Last für den Einzelnen, für die Gesellschaft und die Kirche. Deshalb fordern sie Solidarität und respektvolles Miteinander der Generationen. Der Beitrag der Kirche, Zitat, ist es, für die Würde jedes Menschen, ob reich oder arm, gesund oder krank, jung oder alt, einzutreten und sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten, besonders wenn sie Unterstützung benötigen. Das ist nicht neu. Dass aber die Würde und die Begrenztheit menschliches Lebens zusammengehören, ist mehr und mehr aus dem Blick entschwunden. Die Begrenzung unseres Lebens in seiner irdischen Lebensdauer fordert Krankheit, Leiden und Sterben als Teil des Lebens und nicht als Scheitern aller Bemühungen, um den Kranken zu begreifen. Worin liegt denn der Sinn von Gebrechlichkeit, Demenz, Leiden und Sterben? Wie gelingt die Integration von Leben und Tod? Nur in der Begründung der Menschenwürde mit Gottes Ebenbildlichkeit. Zitat, in Gleichheit vor Gott muss allen Menschen der gleiche Achtungsanspruch zukommen, in allen Lebensphasen und ungeachtet ihrer gesellschaftlichen Stellung und Verdienste. Die Bischöfe verweisen auf das Grundgesetz, hochinteressant, und zitieren das Urteil des Verfassungsgerichtes zum Schwangerschaftsabbruch von 1975, wo es heißt, wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu. Es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß. Damit wenden sich die Bischöfe gegen den Suizid als Lösungsversuch für schwerkranke ältere Menschen. Die gesetzliche Zulassung der Tötung auf Verlangen würde in den stationären Pflegeeinrichtungen massive Ängste auslösen. Man werde eines Tages mehr oder weniger freiwillig aus dem Leben zum Tode befördert. Und hier der Hinweis auf die christliche Patientenvorsorge. In einem unserer Verbände haben wir neulich noch aus der verschiedenen Sicht uns damit beschäftigt, aus der ärztlichen Sicht, aus der sozialarbeiterischen Sicht, aus der juristischen Sicht. Ich denke, dass die neue Fassung mit der Vorsorgevollmacht, das heißt auch nicht mehr christliche Patientenverfügung, sondern Vorsorge mit der Betreuungsverfügung, mit den Behandlungswünschen und der Patientenverfügung der richtige Weg ist. Im umfangreichsten dritten Kapitel werden die Aufgaben des Staates, das Spannungsfeld von familiärer, ambulanter und stationärer Versorgung, die pflegenden Angehörigen und die Pflegefachkräfte sowie die Verantwortung des Einzelnen beschrieben. Die Bischöfe berufen sich nicht nur auf die Menschenwürde, sondern die Verpflichtung des Staates, noch einmal das Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1. Die Menschenwürde ist zu achten und zu schützen, es ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, auch bei Pflegebedürftigkeit, bedeuten nicht nur Strukturentwicklung auf allen Ebenen, sondern auch die sozialrechtliche Weiterentwicklung der sozialen Pflegeversicherung. So fordern die Bischöfe Verbesserung der Leistungen für pflegebedürftige alte Menschen, besonders für Menschen mit Demenz, Förderung von Prävention im Alter, Stärkung vernetzter Versorgungsarrangements, Entlastung pflegender Angehöriger und anderer Pflegepersonen, Schaffung guter Arbeitsbedingungen für professionelle Pflege- und Betreuungskräfte. Das Ganze ist nicht zu trennen von einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Ich sage mal, die ursprüngliche Definition seit SGB 11, also der Pflegeversicherung im Paragraphen 14, Pflegebedürftige sind Personen, die wegen einer körperlichen, einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Leider wird diese Definition dann, unsere Fachleute werden das wissen, auf die Körperpflege, die Ernährung, die Mobilität und die hauswirtschaftliche Versorgung eingeschränkt und für die Gewährung von Leistungen pflegebedürftige Personen 3 Pflegestufen zugeordnet. Im Unterschied zum jetzigen Begutachtungsverfahren ist beim neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff der Maßstab zur Einschätzung von Pflegebedürftigkeit, so die Bischöfe, nicht die erforderliche Pflegezeit, sondern der Grad der Selbstständigkeit bei der Durchführung von Aktivitäten oder der Gestaltung von Lebensbereichen. Das soll dazu beitragen, dass das Denken in Pflegeminuten, das Aufaddieren von Maßnahmen in der Pflegedokumentation möglichst bald verschwindet. Der letzte Vorstoß der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag mahnte den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP an, der eine neue differenzierte Definition der Pflegebedürftigkeit ankündigte. Der Bundestag beschloss zunächst die Überweisung in die Ausschüsse Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Arbeit, Soziales, Familie, Senioren, Frauen, Jugend. Weiter ist es aber den Bischöfen ein Anliegen, dem Eintritt von Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, als gemeinschaftliche Aufgabe aller und jedes Einzelnen. Pflegedienste, Sozialstationen haben eine Relevanz zu den Diensten und Einrichtungen der Caritas. Die Stärkung und Unterstützung sozialer Netzwerke bis hin zu neuen Wohn- und Betreuungsformen sollte stärker in Trägerschaft karitativer Dienste und Einrichtungen sein. Die Privatsphäre und Intimität des Einzelnen in Pflegeheimen zu wahren, spricht schon die beschlossene Unterbringung in einem Einzelzimmer an. Als Beispiel das Land NRW, das von seiner Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Heimrechts Gebrauch machte. Am 1. Januar 2009 trat das neue nordrhein-westfälische Wohn- und Teilhabegesetz in Kraft. Die Durchführungsverordnung legte fest, dass 3 Jahre nach dessen Inkrafttreten Mehrbettzimmer abgeschafft sein müssen. Wie schon im Landespflegegesetz, zuletzt geändert, grundgelegt, soll bis Mitte des Jahres 2018 der Anteil der Einzelzimmer mindestens 80% betragen. Ja, was das bedeutet, heißt, nehmen wir hier das in der Nähe gelegenste Haus, das St. Josef Altenheim, dass sie 6,5 Millionen investieren müssen. Das sollte ich erstmal haben, ne? Wird natürlich umgelegt nachher auf die Kosten für jeden Einzelnen. Dann haben wir noch so einen niedrigen Zinsstand. Erst bei 4% können wir eigentlich das Geld aufnehmen. Könnte ich Ihnen jetzt noch lange Dinge erzählen. So einfach ist das Spiel nicht. Aber es ist der richtige Weg. Was mich natürlich besonders interessiert, das werden Sie verstehen, ist dieses Kapitel 4. Und ich behaupte, das steht auch in der Einladung zu heute, die Einbeziehung von Seelsorge ist eine Hilfe und Bereicherung für eine gelingende Pflege. Alle Menschen haben das unverfügbare Recht auf ein menschenwürdiges Sterben, ohne alleingelassen zu werden und vermeidbare Schmerzen zu erleiden. So lauten die letzten Eckpunkte für die Zukunft der Pflege. Die Grundlage dazu ist der Grundgesetzartikel, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und noch einmal, durch den Bezug zur Pfarrei mit ihren Gemeinden, zu Pfarrverbünde und Pfarreiengemeinschaften, sowie durch die Zusammenarbeit mit anderen Karitativen vor Ort, haben Dienste und Einrichtungen karitative Pflege die bessere Chance, seelsorgliche Wegbegleiter zu sein, auf der Suche nach einer Antwort, die den Erfahrungen von Leid, Krankheit, Älterwerden und Sterben einen Sinn gibt. Gehören die Fragen, Sorgen und Nöte der Pflegebedürftigen und ihre Lebenswelt nicht auch in Verkündigung und Gottesdienst? Für mich umfasst Pfarrei mit ihren Gemeinden die Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens. Hilfreich ist dabei ein runder Tisch von beruflichen, Freiwilligen und Ehrenamtlichen aus pflegerischen und medizinischen Berufen, aus Seniorenzentrum und Klinik, aus Sozialstation und Hospiz, aus Behörden und der örtlichen Presse. Dann kommen die Ressourcen des Lebensraumes in den Blick. Dann wird deutlich, wie ein bedarfsgerechtes Hilfeangebot durch Familie, Freunde und Nachbarn über Selbsthilfe und ehrenamtliche Helfergruppen bis zu organisierten Fachdiensten aussieht. Modernes Zeichen von Liebe. Berufliche, freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas erwarten wiederum von Priestern, Diakonen, pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geistliche Begleitung. Sie wünschen sich berufliche und ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger in ihren Einrichtungen. Freiräume sind dabei die Teilnahme an Besinnung, Exerzitien und Katholiken bzw. ökumenischen Kirchentagen. Sie suchen das ökumenische Miteinander in der Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens, sodass ich nur sagen kann, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge, Mitbrüder, helfen Sie dabei. Damit bin ich am Ende. Haben Sie geschafft? Aber einen kleinen Nachtrag habe ich noch, weil der aus der Politik kommt und letztes Jahr am Ende beschlossen worden ist, will ich Ihnen das wenigstens eben zeigen. Ich bin kein Pflegewissenschaftler, ich kann Ihnen das also nicht im Einzelnen erklären, das können andere besser. Das Ding heißt Bundespflege-Neuausrichtungsgesetz. 29. Juni 2012 als Gesetz zur Neuausrichtung der Pflegeversicherung. Das, was die Bischöfe also hier gefordert haben, finden wir zum Teil jetzt hier wieder. Von daher ist das eine runde Geschichte und nicht nur so in die Luft gesprochen, was da alles Tolles auf dem Papier steht, sondern ich glaube, dass wir auch kräftig in all unseren zur Verfügung stehenden Gremien mitgeholfen haben. Also, ich zeige Ihnen das nur kurz. Mehr Leistung für demenziell Erkrankte, neue Art von Leistung, auch häusliche Betreuung, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige, Fortzahlung von Pflegegeld, wenn sich die Angehörigen eine Auszeit nehmen. Kommt das jetzt schon vor im Haus? Wird das auch schon angenommen? Schon umgesetzt? Ich weiß es nicht. Sind die ersten Monate dieses... Ja? Geht schon. Unterstützung, Reha-Aufenthalte gemeinsam mit den Angehörigen, sagt mir jetzt zum Beispiel eine gute Mitarbeiterin in der Caritas, die eine Lungenoperation hatte. Ich gehe dann nach Liebspringe. Ich sage, ja, ich glaube, die sind dafür auch die Richtigen. Mein Mann muss aber auch mit. Ne? Da haben Sie schon das Thema und auch das Problem. Rentenrechtlich wirksame Zeiten bei der Pflege von Angehörigen. Zuschüsse für Selbsthilfegruppen, Förderung des Ehrenamtes. Wir hoffen, dass es bei uns ankommt. Gucken wir mal. Beratung innerhalb von 2 Wochen, ja, hoffen wir. Fristgerechte Entscheidung über die Pflegebedürftigkeit. Begutachtung wird dienstleistungsorientierter. Stärkung des Grundsatzes Rehabilitation von Pflege. Bessere Versorgung in stationären Einrichtungen. Zusätzliche gab es schon mal zwischendurch. Betreuungskräfte. Verbesserung der medizinischen Versorgung. Aufsuchende zahnärztliche Betreuung. Steht wenigstens alles da drin. Beitragssatz angepasst. Private Vorsorge staatlich gefördert. So, jetzt haben wir natürlich dafür auch bei uns den Deutschen Caritasverband, die Pflegewissenschaftler, die können das besser als ich hier, und die haben gesagt, es gibt keinen politischen Konsens bei neuem Pflegebedürftigkeitsbegriff. Wenn wir mal gucken, wie die Wahl ausgeht. Das heißt, wir sind in der Pflegebedürftigkeit von der Politik abhängig. Zweitens, wir sind für unabhängige Gutachter neben dem medizinischen Dienst der Krankenkassen, was bisher nicht der Fall war. Drittens, die Leistungsstufe 0, das ist die also ohne Bezuschussung, fehlt bei Förderung ambulant betreuter Wohngruppen. Im Einzelnen sind das die Paragraphen da. Fördermittel bei Weiterentwicklung neuer Wohnformen auch für vollstationäre Einrichtungen, was bisher nicht ging, hätten wir gerne. Nicht Pflegeleistungen, hauswirtschaftliche Versorgung, Behördengänge, Fahrtkosten nur nach Pauschale werden also in Zukunft mitfinanziert. Das ist auch die Kritik des Deutschen Caritasverbandes. Wenn also nicht AVR, KAVO, wenn Sie die Tarifstrukturen bei uns kennen, funktionieren, sondern ein Dumpinglohn bezahlt wird oder Werkverträge geschlossen werden, Leute ausgeliehen werden, dürfen sie trotzdem ans Netz. Und die Heime dürfen nicht für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung verantwortlich gemacht werden, auch nicht über Qualitätsmaßnahmen. Kurzum, Deutscher Caritasverband, Sie haben jetzt gut durchgehalten und ich habe es auch geschafft, in 60 plus 20 Minuten 2 Bischofspapiere auf der Grundlage aller päpstlichen Verlautbarungen Ihnen näher zu bringen. Wahrscheinlich müssen wir das Ganze ja auch erden, ehe uns der gute Diakon vielleicht noch ein paar Töne macht, habe ich mir aus dem Netz doch mal herausgeladen, wo denn Ubi Caritas et Amor, wir haben es eben gehört, herkommt. In der Bibel steht es nicht. Es steht nach dem ersten Johannesbrief, den Benedikt in Deus Caritas Est zitiert. Aber den meisten von Ihnen vielleicht schon gar nicht mehr bewusst, in der Eucharistiefeier zum Gründonnerstag, da kommt dieser Song vor. Es ist ein lateinischer und ich habe einfach mal im Schott geguckt und würde gerne gleich diese Strophen zum guten Schluss uns noch mit auf den Weg geben. Aber jetzt könnte es ja sein, wenn wir noch ein bisschen Musik gehört haben, dass Sie sagen, das hast du falsch gesagt und das fehlt und da würde ich gerne mal eine Anmerkung machen. Ich glaube, wir sind ja alle noch nicht so gleich weg. Ja.